del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Rettig und ich begrüße euch wieder recht herzlich hier an den Apparaten zu unserer Mai-Sendung Radio Depressione. Wir haben heute Studiogäste, also der Tommy Müller. Wunderschönen guten Abend, Tommy.
Guten Abend.
Und seine liebe Mama hat sich doch breitschlagen lassen, mitzukommen. Sie hat auch einen Satz einstudiert. Wunderschönen guten Abend, Frau Müller.
Guten Abend.
Guten Abend. Sie hat schon mehr gesagt, als sie eigentlich sagen wollte. Genau. Es ist schön, dass ich euch beide hier habe. Ich denke mal, wir sprechen uns mit du an. Das ist ein bisschen locker flockig. Tommy Müller, bekannt, also jeder Bamberg kennt ihn eigentlich. Und bevor wir jetzt da richtig einsteigen, heute geht es nicht um eine psychische Erkrankung als solches, sondern eher um eine Folge eines Unfalls und dann, was da so dann in einem Menschen noch so drinsteckt oder dann wieder drinsteckt oder wie auch immer. Es geht um Stigmatisierung, es geht um einen Menschen sehen und der läuft halt vielleicht nicht ganz so wie die anderen und dann ist da irgendwas. Aber bevor wir da jetzt so richtig einsteigen, was war? Weltlachtag war am 4.5., also immer der erste Sonntag im Mai, ist 14 Uhr, wird weltweit gelacht. Ich hoffe, ihr habt auch alle ein bisschen gelacht, habt mal eurem Gegenüber oder auf der Straße einfach mal ein Lächeln geschenkt. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber es ist schön, einfach mal vielleicht mal ausprobieren, muss ja nicht immer zum Weltlachtag sein, sondern auch mal so einfach mal, wenn man spazieren geht, einfach mal freundlich grüßen und einfach mal, wenn man ein Lächeln ausstrahlt, bekommt man auch ein Lächeln meistens zurück. Ja, und jetzt letzten Sonntag war natürlich Muttertag, ja, und ja, allen Müttern kann man nur danken, dass sie sowas Tolles wie uns hier so auf die Welt gebracht haben. Und das ist ja, wie gesagt, als Frau kann ich da jetzt nicht so sprechen, aber wie fühlt man sich so als Mutter, so ein Jungen da, Frau Müller?
Ja, manchmal überfordert.
Ja.
Fantastisch.
Ja.
Abenteuerlich.
Ja. Kinder halt, ja, oh, er hält sich's Herz. Ist er nicht süß? Ist er nicht süß? Nein, es ist doch schön, dass man halt einfach, es wird immer das Kind bleiben und egal was ist, und da kommen wir aber später auch nochmal drauf zurück. Wie gesagt, Tommy ist in Bamberg gut bekannt. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon irgendwie kennen.
Lange,
ja, ist relativ, ne? Also wir kennen schon eine ganze Weile und irgendwann hat der Tommy mich mal gefragt, sagte, Mensch, irgendwann will ich auch mal in deiner Sendung sein. Dann habe ich gesagt, ja, irgendwann werden wir das mal machen und dann sprechen wir halt einfach mal drüber, um da halt einfach auch mal Licht ins Dunkel zu bringen. Jetzt war ich zum Vorgespräch und da sind natürlich viele, viele Hintergrundinformationen, die man so normal nicht hat. Man erlebt ja immer nur das, was die Momentaufnahme ist, weil keiner hat mehr Zeit, nimmt sich die Zeit, sich oder wenig nehmen sich die Zeit für andere, um halt mal zu hinterfragen, warum, woher kommt das, was ist da. Sondern Tommy ist ja auch immer so ein bisschen forsch im im Schreiben, in den sozialen Medien und und es wird immer so abgetan, oh, der Bekloppte schon wieder, wo ich dann einfach sage, nee, der hat das irgendwie so, weiß ich nicht. Das ist so, also ich bin ja ein sehr sensibler Mensch und feinfühlig und ich spüre, da ist, habe ich schon immer gesagt, da ist eine ganz feine Seele dahinter. Ich wusste halt einfach nur, da war mal ein Unfall, viel mehr wusste ich auch nicht und dann sage ich immer, ja, verurteilt doch nicht diesen Menschen, der kann es halt nicht anders, der wird es vielleicht nicht und deswegen finde ich das so toll, dass wir heute hier sitzen und da halt einfach auch mal ein bisschen drüber sprechen, nicht nur was passiert ist, wie es passiert ist, warum, sondern auch so, deswegen finde ich das ganz toll, dass die Mama mitgekommen ist, dass man halt da einfach mal auch erlebt, was so eine Familie, gerade Mutter, so erlebt, wie man sich da fühlt und wie man sich da, glaube ich, auch neu sortieren muss, finde ich. Aber das ist alles eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Musik. Ich habe ja versucht, dem Tommy, dem Tommy mal rauszulocken, was so seine Lieblingsmusik ist. Und ich höre das, außer Polka und so. Und gestern hat er dann gesagt, Mensch, so Frieden, das ist mir so wichtig. Und dann habe ich so lange, lange drüber nachgedacht. Und habe gedacht, ja, Frieden, aber wahrscheinlich ist auch so, glaube ich, für ihn, da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, war so in meinem Kopf drin, vielleicht ist auch so dieser innerliche Frieden damit auch gemeint, einfach auch mal ein bisschen, wenn der Schädel vielleicht brummt, einfach mal so ein bisschen Ruhe, ja, einfach mal so ein bisschen Frieden, bisschen Stille und ich sag mal, die momentane Weltsituation ist ja nun nicht gerade auf Frieden gestimmt. Wir müssen ja alle irgendwo mal bei uns anfangen mit dem innerlichen Frieden und dann können wir vielleicht auch Frieden stiften und ein ganz, ganz toller Musiker haben wir ja mal rausgesucht, also das ist eins meiner Lieblingslieder von Hans Hartz, Die weißen Tauben sind müde. Ja, Hans Hartz, also ich finde diese Stimme mega, mega toll und so schön rauchig. Also das war für mich ein wundervoller Musiker. Ja, wir haben Frühling, Sommer, Sonne. Das Schöne ist, der Winter ist endlich vorbei und man kann wieder die Natur genießen, man kann spazieren gehen, die Menschen werden freundlicher, die Sonne kann man genießen, man kann Waldbaden machen, vielleicht kommen wir später noch drauf, was genau das ist. Man kann vielleicht ein bisschen im Garten arbeiten, wie gesagt, spazieren gehen, die Menschen werden freundlicher, also ist mir zumindest aufgefallen. Und ja, man kann mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Motorrad. Und Tommy, du bist jetzt 39. Du warst junger Mann. Ich habe mal gerechnet, glaube ich, so um die 20. Du bist gerne Motorrad gefahren.
Ja, genau.
Ja, und du hattest da auch, glaube ich, immer so eine Tour mit, nicht alleine, sondern ihr hattet eine Tour unternommen mit erfahrenen Motorradfahrern und warst du so ein junger Wilder oder warst du eher so ein gesitteter Motorradfahrer?
Also ich war ein junger Wilder, wenn ich alleine gefahren bin und ich hatte, sage ich mal, keinen hinten auf dem Heck drauf gehabt, Rücksitzbank und bin für mich alleine gefahren, war ich ein junger Wilder. Das ist, glaube ich, jeder. Aber wenn man, da gibt es einen Kodex, wenn man in einer Truppe fährt, soll man auch zusammenbleiben und zusammenfahren und nicht ausrasten und Stress machen. Das geht gar nicht.
So, und ihr hattet damals, das war im August, glaube ich, ne?
Ja.
Wart ihr unterwegs? Wetter war schön.
Ja.
Und ihr wart Richtung Dresden unterwegs.
Ja.
Und erzähl mal ein bisschen, genau, was ist da passiert? Was war da?
Also, wir waren nicht Richtung Dresden unterwegs, wir waren unterwegs nach Hause. Wir waren beim Motorradtreffen in Schwobau in Sachsen gewesen und sind halt da, wir sind halt da rumgefahren ein bisschen und waren auch nochmal bei den Tschechen drüben gewesen und haben uns dann Mittag gegessen und ein bisschen was getrunken und für die Liebsten noch ein paar Sachen eingepackt und sowas eingekauft und sind halt zurückgefahren und sind dann halt bis Freitag gekommen. Unterhalb von der Feldschlösschenpfarrei im Gewerbegebiet war am Nachmittag gegen 15 Uhr, 15.30 Uhr ungefähr. Aber wie gesagt, das weiß ich halt nur vom Erzählen her, weil das geht ja nur durch die ganze Koma-Sache.
Ja.
Merkt man sich das ja noch nicht alles. Und da kam ein Auto von oben gefahren, vom Berg runter, viel zu schnell. Also da ist dann über 80, hat die Polizei da gemessen gehabt. Und ich kam von unten als Tortor und er hat halt praktisch, war es schnell war, die Kurve nicht bekommen und ist halt nach innen.
Ja.
Da war ich halt gewesen, als Tortor, als Erster. Und die zwei, die waren als Dritt gewesen, die zwei hinter mir, die haben es später mitbekommen oder haben, die kamen dann dazu praktisch.
Naja.
Die kamen dann praktisch dazu zu der ganzen Sache und. Ja, haben sie halt gesehen, was da los ist. Ich bin halt dann im Unfall gleich ins Koma gefallen.
Jens sagte, du bist gegen dieses Auto gefahren oder das Auto gegen dich?
Das Auto gegen mich.
Und ab dem Moment weißt du erstmal nichts.
Alles weg.
Alles weg. Ja. Wir haben uns ja dann unterhalten. Das war ja Glück im Unglück, es war in diesem, die Menschen, die dann anhalten mussten, war eine Krankenschwester.
Ja.
Und ich glaube, das war so dein Glück, oder?
Ja, war es gewesen, zum Glück, ja. War es so.
So Ersthelfer.
Ja, Ersthelfer.
Ersthelfergeschichte habe ich mich, habe ich mich immer gekrault davor. Wo wir früher so diesen Schein machen mussten, übers Deutsche Rote Kreuz da, für einen Moped-Führerschein. Da hätte ich hoffentlich passiert mir das nie, weil ich kann selber kein Blut sehen. Aber es ist doch toll, wenn es Menschen können und, wahrscheinlich im Schock würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber Gott sei Dank, bin jetzt 56, ich musste es nie erleben. Und aber das war so im Nachhinein habe ich so mitbekommen im Gespräch, im Vorgespräch, dass das so dein Glück war, dass da gleich eine Erstversorgung war.
Genau, so war es gewesen. Zum Glück war die Frau am Mund fort, weil ich weiß nicht, was dann noch passiert wäre. Weil die haben ja am Mund fort, wo ich plötzlich vom Erzählen her weiß ich ja bloß, dass ich ganz weg war, dass ich halt nur noch da lag als Körper und da ging's mehr. Du musst mich halt wiederbeleben und es war halt alles nicht ohne, aber.
Gut, jetzt war der Unfall und jetzt wurdest du erst versorgt und dann bist du irgendwie, glaube ich, in Dresden auf die Unfallstation gekommen.
Genau.
Genau. So, und dann hast du wahrscheinlich Ausweis dabei gehabt, irgendwelche Papiere, wo man rausgefunden hat, wer du bist. Oder genau. Vielleicht haben das deine beiden Begleiter auch gesagt, für die das ja auch ein, glaube ich, so ein Schock gewesen sein muss, wenn man so in einer Truppe ist. Das ist ja doch so eine Gemeinschaft dann, wo einer für den anderen da ist. Und dann kam ein Anruf bei Ihnen, Frau Müller.
Ja, ich hatte gerade das Kaffeegeschirr weggepackt.
Ja.
Wir hatten Kaffee getrunken, es war ja Sonntag. Und dann kam der Anruf von unserem Bekannten, was ein erfahrener Motorradfahrer war und wir immer gedacht haben, wenn er nicht mit zum Highsporn fährt, kann er viel lernen. Und als der Anruf kam, kurz nach 16 Uhr, da blieb das Leben für uns im Stillstand. Ich muss mal sagen, man fällt dann in so ein Loch, aber trotzdem funktioniert man. Ja.
Das ist so ein Mechanismus, glaube ich.
Na? Man kann auch bei so einem Unfall, wenn man dazukommt, egal was man macht nichts falsch, weil man funktioniert einfach, man will helfen. Und so war das. Wir sind dann praktisch in so ein Loch gefallen. Als erstes hatte ich meine Schwester angerufen und die sagte mir dann gleich, wir fahren euch nach Dresden, ihr braucht euch keine Gedanken machen. Im Vorfeld muss ich sagen, 3 Wochen vorher waren wir am Balaton mit unseren Kindern und da wurde uns der Bus gestohlen. Wir hatten nicht mal ein Auto, dass wir nach Dresden fahren konnten. Dann sind wir in die praktisch in der Nacht nach Dresden gefahren.
Die liebe Petra, wir grüßen Sie mal.
Ja. Hallo Petra. Hat praktisch der Arzt, der denn vor Ort war, gesagt, dass die Zeit eine große Rolle spielt bei so einem Unfall. Er hatte halt das Glück, dass diese Krankenschwester vor Ort war, dass sie gleich die ersten Maßnahmen ergriffen hat. Und dass auch ein Hubschrauber zur Verfügung stand, sodass der Transport alles zügig voranging und eben keine Zeit verloren ging in der.
Also mehr Glück als Verstand, wie man so schön sagt, ne, Tommy?
Genau, auf jeden Fall.
Ja, also ich meine, man muss ja schon mal sagen, deine Krankenschwester vor Ort, die wahrscheinlich alles richtig gemacht hat, dann auch noch ein Hubschrauber und die Zeit, ne? Wie Sie schon sagen, das hat ja alles wirklich Positives im Negativen, sage ich jetzt mal, Tommy, für dich gespielt.
Ich glaube, also. Ja, ich erzähle mir immer selber Geschichte, wahrscheinlich ist es nur erfunden.
Ist doch egal.
In meinem Kopf, wenn ich sage, da kam ein Engel zu spät zur Engelsitzung, da war keine Engelsitzung, und da kam einer zu spät und der hat mitbekommen, dass ich einen Unfall habe.
Ja.
Unfall hatte, Entschuldigung.
Ja.
Und ist dann praktisch in den Saal rein, wo die ganzen Engel da saßen. Und haben schon auf den gewartet. Und da ist er rein und sagt, ihr müsst jetzt alle kommen und alle dem Jungen helfen, der hat einen schönen Fall gehabt, unverschuldeterweise. Und dann sind die alle rausgestürmt und haben alle draufgehalten mit ihren Händen und haben mich dadurch am Leben gehalten. Das ist meine Geschichte, die ich mir erzähle. Aber ich muss sagen, wer an sowas nicht glaubt,
Das ist eine tolle, ich finde das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und es ist deine Geschichte und es ist wahrscheinlich deins, was du in dir drin hast, was dich motiviert, sage ich jetzt mal, zu leben oder am Leben zu sein und Spaß und Freude trotzdem am Leben zu haben. Und ich finde das schön. Geschichten sind was Schönes. Und ich finde das eine besonders schöne Geschichte, dass du dir das so sagst und dass das wahrscheinlich für dich so ein Motivationsschub ist, oder?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, also das ist ja, ich meine, ich habe auch nach der Augen-OP, von meinen 2 Augen-OPs, nach der ersten und zweiten, weiß jetzt nicht ganz genau, habe ich auch gesagt, ich habe Sterne gesehen, da sind die Engel weggeflogen, aber es war nur eine Sterne von den Augen-OP, von der Augen-OP gewesen.
Du, solange es dir gut geht dabei,
ja,
wenn du dir eine Geschichte erzählst, weißt du,
natürlich.
Ist da alles gut.
Ja.
Ne? Und das kann ich auch jedem vielleicht so mal motivieren, sich einfach auch mal so eine Geschichte, sag ich jetzt mal, um sich zu lösen, weil man kann ja auch hängen bleiben. Ne? Man kann ja auch sagen, okay, scheiße, Unfall, es war alles Mist. Ne? Aber du sagst dir, nö, da war ein Engel, der kam zu spät. Deswegen, ne, auch die immer nicht so, vielleicht so die pünktlichsten sind, das sind die nämlich rumgucken und den anderen Bescheid sagen, da ist gerade was, da müssen wir helfen. Ja, also es muss auch langsame Menschen geben und langsame Engel. Ja, und die halt wahrscheinlich so wie Hans Kuck in die Luft draußen nochmal rumschauen, ob alles in Ordnung ist, bevor sie sich dann in ihre Sitzung begeben. Ich finde das wunderbar. Und das sollte, jeder sollte sich so eine Geschichte machen, um nicht an seinem Schicksal, was einem vielleicht mal widerfahren ist, hängen zu bleiben. Ja, sondern einfach zu sagen, ja, eigentlich hatte ich doch Glück. Ja, der Sensemann war, weil jeder hätte jetzt gesagt, ja, der Sensemann war noch nicht da. Nee, du erzählst ja, da war ein Engel, der war zu spät. Ne? Und der hat gesagt, jetzt müssen wir alle helfen. Und die haben alle geholfen. Und deswegen schön, dass die Engel da waren und du heute hier bist.
Dankeschön.
Ja, finde ich schön, so einen tollen Studiogast und natürlich auch die Mama hier zu haben, ne, die ja eigentlich gar nicht wollte. aber ich finde das immer schön, weil, wie gesagt, man kriegt da so einen Anruf und wie sie gerade schon sagt, oder wie, ja, sie, du, ist doch egal. dass man da, sag ich jetzt mal, erstmal in ein Loch fällt, aber funktioniert. Das finde ich auch sehr, sehr tief, diese Aussage. Und das zeichnet uns Menschen ja auch aus, dass wir immer denken, wir können es nicht, aber irgendwo in einer Schocksituation dann doch funktionieren. Ja, und dann auch noch das Auto geklaut, da war der Engel nicht da, noch nicht mein Auto gehabt und ja, und dann die Familie ist dann halt einfach auch gefragt, ne? Und auch nicht gefragt, sondern die bietet es im Idealfall auch an, ja, wie es hier passiert ist. Und dann seid ihr nach Dresden. Und das muss doch irgendwie im Kopf her, das muss doch Wahnsinn sein. Wenn, also ich versuche das jetzt so nachzuvollziehen, wenn ich so einen Anruf bekommen hätte, meine Tochter, ne, die ein paar Jährchen jünger sind als Tommy, wenn ich da mal so einen Anruf bekommen hätte, es ist irgendwas passiert, ja, und ein schwerer Unfall und dann auch noch diese Entfernung, ja, die Fahrt, die muss doch grauenvoll gewesen sein, oder? Diese ja, Ungewissheit auch.
Ich muss sagen, ich war froh, dass mein Schwager und meine Schwester dabei waren. Auch wo wir dort angekommen sind im Krankenhaus, wir wussten ja nicht, wie sein Zustand ist.
Naja, ja, das ist ja.
Der Bekannte hat keine Auskunft bekommen. Mhm. Ja, und daraufhin sind wir ja auch gleich los. Der Arzt hat mit uns erzählt, aber hängen geblieben ist bei mir überhaupt nichts. Also das ist durchgegangen. Mhm. Da war meine Schwester und mein Schwager, die waren die Vernünftigsten. Die haben das alles aufgefasst und haben uns erstmal auf dieser Rückfahrt mitgeteilt, was der Arzt uns eigentlich sagen wollte. Aber wir konnten das überhaupt nicht aufnehmen. Also wir waren wie in so einem Schockzustand. Mm. Er lag da im Bett und wie der Arzt sagte, er ist in ein Koma gefallen, schon am Unfallort. War ich so als Mutter naiv und habe gedacht, naja, ich bin die Mama und wenn ich jetzt komme und ihn streichele und mit ihm spreche, dann muss er doch die Augen aufmachen. Der muss mich doch hören und muss sagen, ach Mama, du bist da. Mm. Ja, das sind alles so Gedanken, die in einem brodeln, aber die Tatsache war ja so, dass es nicht so war, dass er dann aufwacht, wenn ich da bin und
ja, auch so die Hoffnung, ne? Ja. Ich komme jetzt dahin, ja. Ich bin die Mama und es ist schon beeindruckend, wie das so geschildert wird. Ja, und dann war ja aber, wie gesagt, Petra und Gerd dabei. Und die haben das dann wahrscheinlich in ihrer ruhigen Art und Weise, das können sie ja beide, glaube ich, auch gut dann rübergebracht haben. Ja, und dann, du warst im Koma.
Ja.
Und das ganze 8 Wochen, ne?
Ja.
Oder? Im Koma?
So, ja, in allem war es so 8 Wochen 28. ungefähr.
War der Unfall und
ja, nee. Ja. Naja, das sind ja dann so verschiedene Phasen, bis man dann richtig wach wird und das waren dann so im Ganzen nachher 8 Wochen.
Mhm. Und waren da deine Engel bei dir oder hat man da gar nichts? Ich weiß gar nicht, was so ein Koma...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß vom Koma her nichts mehr. Also das, wie gesagt, die Zeit einfach nur, wenn man so im Koma liegt oder das... Mhm. Ja, ich kann mich da sehr schlecht dann so da dran erinnern, bin ich ganz ehrlich, weil es ist, ja.
Hätte ja sein können, dass man da irgendwas hat, wie bei einer Hypnose. Ich weiß es nicht. Das ist einfach nur so eine reine Interessensfrage von meiner Seite.
Ich habe nichts gemerkt, also.
Ja. Dann fand ich gestern noch so sehr beeindruckend die Aussage. Du hast ja noch eine Schwester, Tommy.
Jawohl. Ne?
Und der Arzt, da wurden ja Gehirnströme gemessen. Ich sag das jetzt schon mal so, weil die Mama sagt, ich bin doch die Mama, wenn ich da komme und den streiche, muss doch der wach werden. Ne? Aber Hund und Katze, also Bruder und Schwester, ich habe keine Geschwister, weiß ich nicht, wie sowas ist. Die Gehirnströme waren wohl irgendwie immer positiv, wenn die Schwester kam, ne?
Ja. Der Arzt hat uns gesagt, wir sind ja immer, er ist ja dann nach Magdeburg verlegt worden, in die Medianklinik nach 2 Wochen. Wir sind jeden Tag nach Dresden gefahren.
Jeden Tag?
Ja. Und in die Medianklinik sind wir dann auch jeden Tag gefahren.
Nach Magdeburg?
Ja. Mhm. Und dann hatte uns der Arzt gesagt, weil es durften ja nur meine Schwester, mein Schwager, mein Mann, ich und unsere Tochter rein, mhm, am Anfang. Da hat der Arzt gesagt, also wir sehen ganz genau, wenn seine Schwester da ist, an seinen Hirnströmen, wie entspannt er ist und so. Das wollten wir erst gar nicht glauben. Und dann hat er uns das so auf dem Bildschirm gezeigt. Und dann hat man wirklich so diese Kurven, mhm, gesehen. Und wo ich immer dachte, naja, als Kinder, die haben sich immer geprügelt und geneckt und wie das so, mhm, unter Geschwistern, yeah, ist, ja. Yeah. Und dann sagt er, die haben eigentlich eine ganz harmonische Beziehung zueinander. Das war für mich etwas ganz Neues. So.
Mhm. Aber auch, glaube ich, ein schönes Gefühl, ja, oder?
Und unsere Tochter, die hat ja damals in Schönebeck gewohnt und, mhm, die ist auch jeden Tag, ist sie hingefahren. Also wir hatten da ganz viel Unterstützung von Familie.
Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig. Ja, dass man, wenn man Familie hat, dass Familie, Freunde dann auch da sind und sagen, hey, das wird schon irgendwie, wird das schon werden. Wie gesagt, 8 Wochen, nach 2 Wochen ist er aber schon verlegt worden.
Nach 2 Wochen wurde er verlegt.
Während des Komas aber noch.
Während, ja, des Komas, ja.
Ja, ja. Hm. Okay. Ja, 8 Wochen Koma. Und dann irgendwann die Aufwachphase wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, da machen wir noch ein bisschen Spannung rein, oder?
Meinetwegen.
Ja, ja, weil die weißen Tauben sind ja müde. Und würde ich sagen, wie viele Engel waren es, Tommy? Weißt du nicht. Also wir lassen jetzt mal für dich 99 Luftballons fliegen. Von Nena, ja?
Ja.
Ja, wir lassen die Engel wieder fliegen, dass sie sich um andere Menschen kümmern können, die vielleicht gerade ein Schicksal haben. Wir haben uns jetzt gerade hier so eine Musikpause nochmal so ein bisschen unterhalten über diese Geschichte Bruder, Schwester, Hund und Katze und dann doch diese Gehirnströme, die da so eine Harmonie ausstrahlten. Und ich hatte mal so ein Biofeedback, auch so mit Gehirnströmen und um halt so ein bisschen, also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Und dann sagte die junge Frau dann auch, ja, jetzt entspannen Sie mal schön und ich mache jetzt das Gerät an und Sie sind mal ganz entspannt, ganz relaxed. Und ich schaute auf diesen Bildschirm und ich war körperlich, innerlich, ich war der Meinung, ich bin relaxed, ich bin entspannt, ja. Aber irgendwie diese eine Bahn, das war wie so ein Start eines Flugzeugs. So, ne? So, wie so eine die Kurve ging so nach oben. Und ich gucke so und ich denke mir, naja, wer weiß, irgendwie, wisst ihr nicht, was die Kurve ist, ne? Hab bloß die Kurve gesehen, denke mir, ach, da startet dieses ein Flugzeug, ne? Wenn man tippte die mir auf die Schulter und sagt, sie sollten doch entspannen. Ich sage, ich bin entspannt. Sagst du, sehen Sie die Kurve nicht? Sag ich, doch, sehe ich. Sag ich, ach so, das ist jetzt irgendwie, ja. Also man denkt, ich glaube, wir denken alle irgendwie zu viel, ne? Und dann sagt sie, pass auf, wir machen mal eins. Ich gehe jetzt mal was raus. Sie lassen sich jetzt noch mal was einfallen, wo Sie jetzt dran, speziell dran denken, was Ihnen gut tun würde. Und ich gehe raus. Okay, und dann ist die rausgegangen, dann war ich ganz alleine und ich hatte mir auch so, deswegen fand ich das mit der Geschichte, die du dir so vorsagst, so schön. Ich habe mir dann auch so mein Paket geschnürt, was mir in dem Moment oder was mir gut tun würde, jetzt in Zukunft, was ich so plane oder geplant habe schon im Kopf, aber was nicht umgesetzt habe. Und auf einmal stellte es an, ging raus und die Kurve ging wieder so leicht so ein bisschen nach oben, die Tür klackte zu und auf einmal ging das nach unten, so schön nach unten. Und ich habe da gar nicht, ich habe einfach nur mein Paket und das, deswegen finde ich das so wichtig. Da mag vielleicht jetzt ein anderer drüber lachen, ja, und sagen, das ist eine Engelsgeschichte oder so. Nein, ich finde das gut und da möchte ich auch jeden ermutigen, der, wie gesagt, irgend sowas im Paket hat. Wir haben so viel im Körper drin und wir müssen uns manchmal auch so eine Leitsätze machen oder eine Geschichte spinnen, sagt man ja so schön. Ne? Ich finde das schön, wenn es einem gut tut. Ja, 8 Wochen Koma, Aufwachphase, Stück für Stück. Und dann ist man als Mutter, als Familie erleichtert?
Ja, da ist man erleichtert. Vor allen Dingen, weil es so spontan kam. Also
okay.
Ich bin Montag früh, ich wurde ja, wo Thomas noch in Dresden war, in so einem Schnellverfahren als Betreuer eingesetzt für ihn.
Ah ja. Mhm.
Und habe auch alle medizinischen Termine abgedeckt, wenn er innerhalb von Magdeburg in die Uniklinik musste zur Augen-OP oder zur Augenuntersuchung, dann bin ich jedes Mal mitgefahren und habe ihn begleitet. Und an dem Montag hatte er auch einen Termin. Und ich traf den Oberarzt auf dem Flur in der Medianklinik und wir sind dann gemeinsam in das Zimmer reingegangen und Thomas wurde auf so ein Brett geschnallt und wurde dann praktisch hingestellt mit diesem Brett. Und in dem Moment guckte mich der Oberarzt an, ich guckte ihn an und Thomas guckte uns an und dann sagte der Arzt zu ihm, was ist denn jetzt am Wochenende passiert? Da ist ja eigentlich ein Wunder passiert, Thomas, siehst du deine Mutti? Und dann nickte er und zeigte zwei Finger. Und das konnten, also ich konnte es erst nicht deuten. Der Arzt wusste gleich, was das bedeutete. Thomas hat mich zweimal gesehen. Aufgrund seiner Hirnverletzung und seiner Augenverletzung hatte er praktisch Doppelbilder.
Mhm. Wie stelle ich mir, das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie stelle ich
das
mir das
ist,
vor?
Das ist so ungefähr, wenn man schielt, dann sieht man ja auch alles doppelt.
Aha.
Und Thomas hat ja dann eine Prismenbrille, also er hatte verschiedene OPs.
Und das war noch während des Komas?
Nee, der war dann übers Wochenende praktisch, Montag früh, wo die den auf das Brett gestellt haben, hat er auf einmal die Augen aufgemacht, guckte uns an und dann sagte der Arzt, also am Wochenende muss ein Wunder passiert sein.
Und was ist da passiert am Wochenende?
Ja, dass er aufgewacht ist. Er guckte uns auf einmal an, das erste Mal.
Ich war wieder da.
Ja.
Aha. Aber war jetzt nicht irgendwie, ist nichts jetzt irgendwie.
Das war ganz spontan.
Du hast
da hatte selbst der Oberarzt so schnell nicht mitgerechnet, ja, weil es ja Phasen gibt.
Ja.
Und wir waren alle überrascht, dass das denn so plötzlich kam.
Okay. Ja, ich muss jetzt nochmal nachfragen. Sie sagten gerade, Sie sind dann. Gab es da eine Vollmacht irgendwie? Oder warum sind Sie da als Betreuer eingesetzt worden?
Na, für Koma-Patienten, die können ja nicht selber entscheiden.
Ja, ja.
Ja. Und ärztliche Untersuchungen, die stattfinden müssen, da muss ja jemand dafür unterschreiben.
Ja, aber hätte ja sein können, dass man jetzt sagt, da gibt es jetzt keine Vorsorgevollmacht. Das übernimmt jetzt ein staatlicher Betreuer oder irgend sowas.
Man wird gefragt.
Ah, ja. Man wird.
Also erst werden die Angehörigen gefragt.
Ah ja, okay.
Ob man das machen will, weil man kann das auch nicht jedem zumuten.
Ja,
viele haben Angst. Ich muss sagen, ich hatte auch große Angst.
Komme ich gleich noch dazu. Dass, also man wird da gefragt und ist das überhaupt immer noch so? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es ist ja gut. Es ist ja gut, dass man als Angehöriger gefragt wird. Vielleicht da auch nochmal Rücksprache führen kann und sagt, okay, in Zusammenarbeit oder wenn ich mich mit meiner Schwester unterhalte, was weiß ich, oder mit meinem besten Kumpel oder wem auch immer, ja, der dann vielleicht da auch noch an meiner Seite mit ist, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem, weil das fand ich gestern im Vorgespräch auch noch ganz, ganz bemerkenswert, interessant und auch Chapeau, respektvoll. Weil Sie sagten ja, Sie hatten immer Angst, irgendeine Entscheidung treffen zu müssen, die jetzt vielleicht nicht in Ihrem mütterlichen, sage ich jetzt mal so, Instinkt liegen würde. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Wenn ich jetzt die Betreuung habe und man stellt da jetzt vielleicht fest, es wird jetzt doch nichts mehr, ja, sollen wir die Maschinen abschalten oder nicht? Das wäre, glaube ich, so das größte Worst Case gewesen, oder?
Ja, also das war meine größte Angst, dass irgendwann diese Frage kommt, weil Thomas hat ja nichts selber gemacht. Er lag am Beatmungsgerät. Mhm. Ja. Dass wenn ich mal hinkomme, dass denn die Ärzte mich damit konfrontieren und sagen, die Hirntätigkeit ist nicht mehr vorhanden und sie müssen jetzt entscheiden, ob die Maschinen abgestellt werden oder nicht.
Das stelle ich mir echt schon schwierig vor, weil es kann ja immer sein. Ja, es ist ja, ich würde da wahrscheinlich, glaube ich, auch Bammel haben vor, so eine Entscheidung treffen zu müssen.
Die Ärzte machen einem ja auch keine Hoffnung immer so. Ja, die sagen immer, wir können nichts versprechen.
Ja, klar.
Aber der eine Arzt hat immer gesagt, denken Sie dran, es gibt immer kleine Hoffnungen und immer kleine Wunder und denken Sie immer positiv, und das haben wir auch die ganze Zeit. Wir haben nie zurückgesehen, wir haben immer nur nach vorne gesehen, haben positiv gedacht, und das hat uns allen immer sehr geholfen.
Aber dennoch schwingt es ja immer mit, wenn ich jetzt diese Entscheidung oder eine Entscheidung treffen müsste, und da stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor, gerade so als Mutter.
Ja, das ist eine sehr emotionale Sache.
Auf jeden Fall, das ist emotional. Es ist Gott sei Dank nicht so weit gekommen, aber ich glaube, da hat man da schlaflose Nächte?
Ja, also man hat so und so schlaflose Nächte, ja. Einmal waren wir in Dresden und waren so gegen 23 Uhr zu Hause. Ging dann zu Bett und eine halbe Stunde später klingelte das Telefon mit einer Dresdner Nummer. Also ich konnte die ersten Wochen nicht ans Telefon gehen. Das hat alles mein Mann gemacht, weil man immer Angst hat. Es kommt eine schlechte Nachricht, die will man nicht hören. Mhm. Ja. Und da hatte er aber nur belanglose Sachen gefragt, die er noch brauchte für die Untersuchung am nächsten Tag. Dann ist man wieder erleichtert.
Mhm. Ja. Aber alleine schon, wenn das Telefon... Ja. Klingelt, ja. Also ich kenne das ja, wenn ich so irgendwie in einer Sache drinne stecke und da schreckt man auf, und ich sag mal, das ist ja nichts im Gegensatz zu dem, wenn es ums Kind geht. Ne? Ich meine, wie gesagt, es ist schön, dass man vielleicht doch noch die Entscheidung treffen kann, ja, aber ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch sehr, sehr schwierig ist, dann eine Entscheidung zu treffen und immer dieses Telefon, immer meine 24 Stunden, der Kopf, konnten Sie da arbeiten? Schwierig, oder?
Ja, ich hatte ja damals eine Erziehungsfachstelle und meine Chefin hat mir dann auch immer den Rücken freigehalten, also, denn die Familie war immer da. Das hat uns schon sehr geholfen. Aber wie gesagt, man ist ja immer in Gedanken, was passiert, was wird sein. Man beschäftigt sich mit Sachen, was wird sein, wenn er im Dauerkoma liegt. Was machen wir da, was benötigen wir da? Und also das dreht sich ständig im Kopf und kreiselt.
Gibt es da vielleicht so einen Tipp, den Sie vielleicht jetzt für die Außenwelt, für die Zuhörer haben, wie man damit am besten umgeht?
Also ich muss sagen, Thomas hatte ja immer einen großen Freundeskreis. Und für uns war auch schlimm, durch die ganzen Krankenhausaufenthalte mussten wir Sachen ausfüllen, wo auch gefragt wurde, welche Serien guckt er gerne, welche Musik hört er gerne, was sie ihm im Koma vorgespielt haben. Da haben wir die Freunde dann mit einbezogen, die haben ja jeden Tag bei uns geklingelt. Wir saßen immer wie eigentlich im Ferienlager alle an einem großen Tisch, ja, und haben über ihn erzählt, was wir ihm Gutes tun können. Und muss ich sagen, man soll da keinen wegschicken, wenn man in so einer Situation ist, weil die haben uns alle geholfen, ja, dass es immer vorwärts geht. Auch wenn es nur ein Gespräch war über ihn mit Freunden, was sie erlebt haben oder so, das hat uns immer wieder Hoffnung gegeben. Und das ist ganz wichtig, dass man halt Familie hat, Freunde hat, die einem helfen, wo sie uns das Auto geklaut haben. Die haben uns manchmal drei Autos angeboten, da haben wir gesagt, wir brauchen bloß ein Auto, ja. Arbeitskollegen, jeder ist denn gekommen und hat gesagt, wie können wir euch helfen, wollt ihr unser Auto haben? Und also das war enorm, was wir da für Zusprüche hatten und ja.
Ja, das fühlt sich gerade auch sehr schön an, diese Worte so zu hören und diese Strahlen dabei auch zu erleben, dieses nochmal so wahrscheinlich Revue passieren und vielleicht auch nochmal Danke zu sagen an alle, die damals an der Seite waren. Und ja, manchmal hilft da halt einfach wirklich bloß das nach vorne gucken und vielleicht, wenn irgendwie der Kumpel klingelt, den man vielleicht vorher auch bloß dreimal erst gesehen hat, ja, aber sagt, Mensch, du so und so und ich habe gehört und kann ich irgendwas und vielleicht einfach auch bloß mal Händchen halten, ne? Das, glaube ich, sind alles so Signale, die einem da helfen können. Gehe ich mal von aus, höre ich jetzt so raus. Ja, ich meine, das ist ja nicht mehr selbstverständlich, ja. Heute hat jeder mit sich zu tun, jeder, sage ich jetzt mal, sagt sich, ach naja, ja, das Schlimmste ist ja, man vergisst ja teilweise auch die Familie, ne? Weil man immer irgendwie im Stress ist, ne? Wenn ich das immer höre, ne? Wenn ich so Menschen höre, ja, so und so, ja, alles, alles noch so lange hin und so, sag ich, du, wann warst du das letzte Mal bei deinen, bei deinen Großeltern, oh, verschiebst du auch Weihnachten? Ja, du hast recht, ich war schon 2 Jahre nicht bei meinen Großeltern an der Küste. Sag ich, ja, irgendwann wirst du zur Beerdigung hinfahren, aber nicht mehr zu Weihnachten, ne? Denk mal drüber nach, ja? Und deswegen ist es, finde ich, so schön, dass man, und gerade wir Ossis, ja, wir sind das ja noch, gewohnt, so eine Hand hilft dem anderen und dies und jenes, das liegt ja bei uns, sage ich jetzt mal, in der Natur noch so ein bisschen drin und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, und wie gesagt, in der Not, dieses alte Sprichwort, zeigen sich die wahren Freunde und ich sage mal, wichtig ist es wirklich einfach auch zusammenzuhalten und einfach zu sagen, hey, der hat immer, oder man kriegt immer Positives und Karma schickt das Positive auch zurück. Ja, ja, Tommy. 8 Wochen Koma, dann auf dem Brett, ne, guckst du die an und zeigst 2 Finger und der Arzt weiß, ich habe die Mama 2-mal gesehen. Wie hat er das, woher weiß, wusste das?
Ja, aufgrund der Hirnverletzung.
Ah, okay.
Also da waren Bereiche betroffen, die auch die Augen, ja, für die Augen zuständig waren. Und dann hat er gleich gesagt, also da ist jetzt was mit den Augen. Thomas sieht sie doppelt.
Aha.
Sagte aber, das kann man alles operativ wieder richten, dass er da auch im Leben mit klarkommt.
Jetzt habe ich das erstmal verstanden. Er hat sie in dem Moment doppelt gesehen. Er hat sie nicht vorher schon mal gesehen, hatte ich erst gedacht.
Nein, er hat
jetzt habe ich, ja, jetzt. Ich dachte jetzt 2-mal im Laufe des, also jetzt einmal, wo er da auf dem Brett aufgewacht ist und einmal vielleicht vorher schon, dass er vielleicht schon mal geblinzelt hat. Jetzt habe ich es aber auch verstanden. Ja, manchmal hängt man halt so ein bisschen Leitung passiert, ne? Ist ja nicht schlimm. Welt dreht sich ja auch weiter. Ja, und dann bist du wach geworden. Auf dem Brett bin ich schon mal auf Surfbrett gefahren. Nee, solltest du vielleicht mal machen.
Skateboard.
Fährst du heute noch?
Ja, ach, Himmels Willen. Wir waren die Jungs von der Junkersiedlung.
Ja.
Wir waren berühmt.
Ihr wart berühmt.
Wir waren berühmt. Am Paradiesberg runterzufahren. Und ja, das geht ja richtig steil runter. Aber heute würde ich das nicht mehr machen. Ich bin doch nicht irre. Kein Fall. Nein.
Ja, aber die Junken willen, ne? Die Junken willen. Ja, und dann bist du aufgewacht und OPs haben wir gerade gehört. Machen wir gleich in der 2. Stunde. Wir haben nämlich schon fast die erste Stunde geschafft und danach finde ich was ganz Faszinierendes, war ja doch viel kaputt, nennen wir es jetzt einfach mal salopp, so mit meinen Worten, aber einer deiner Visionen nach deinen Engels Vision war ja, was ich auch sehr, sehr beeindruckend finde und sehr wichtig finde, dass man eine eine Vision hat, dass man ein Ziel hat. Und was war das bei dir?
Ich wollte eigentlich Autofahren wieder. Ich wollte einfach wieder Autofahren können. Weil das Motorradfahren, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Da war ich mit fertig gewesen. Aber ich sage mal, wir sind nach Hause gekommen, nachdem ich irgendwann aus dem Krankenhaus...
Ja, da kommen wir später zu. Aber deine Vision war ja im Krankenhaus schon da.
Autofahren. Eigentlich Autofahren, nur Autofahren. Weil ich früher schon liebend gern gefahren bin. Und ich bin abends los, meine OKF, meine Ortskontrollfahrt, habe ich so gesagt. OKF. Ja. Hab meine Musik ins Autoradio reingemacht. Schön aufgedreht. Bis der Bass geknallt hat von hinten.
Ja.
Und dann ein Feuerwerk auf dem Peppenmarkt. Immer Richtung Peppenmarkt.
Schön verjährt, oder? Können wir jetzt sagen. Können wir jetzt im Radio sagen, ist verjährt, oder?
Was ist verjährt?
Naja, die Pep-Fahrten. Also nicht die Fahrten auf Pep, sondern nicht, dass es verkehrt verstanden wird. Ja. Pep-Parkplatz.
Ja, na, früher war es immer unser Jugendtreff gewesen.
Ja, ja.
Andere haben in ihren Dörfern einen Jugendclub. Wir hatten Peppenmarkt.
Ja.
Und da haben wir uns abends rum getroffen.
Ja. Ja, ich kenne ja noch diese schwarzen Kreisel überall von den Autos und Motorrädern. Genau. Aber das war deine Vision und wir machen jetzt nochmal Musik und ja, machen ein bisschen Musik. Dann haben wir Nachrichten, Wetter, Intro und dann hören wir uns gleich wieder. Was wollen wir jetzt spielen, Matze? Black and Jones. Ja, und bis gleich.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, da sind wir wieder. Kurze Pause und ja, erste Stunde haben wir geschafft. Wie fühlt ihr euch?
Gut.
Super.
Gut. Die Frau Müller hat ganz schön viel gesagt, ne? Weil, was hat sie von mir gesagt? Eigentlich wollte ich gar nichts sagen. Nein, ich finde das echt schön, weil man da ja auch einfach auch mal die andere Seite sieht und auch spürt, wie so eine Mutter leidet. Gab es denn was zum Muttertag?
Natürlich, immer.
Schön, schön. Ja, ist doch wunderbar, ist doch schön und du hast ja auch eine ganz, ganz liebe, tapfere Mama und der Papa auch sehr freundlich, durfte ich ja auch kennenlernen und ich habe jetzt eben nochmal so drüber nachgedacht, wichtig ist, wir brauchen vielleicht so eine Geschichte, die uns nicht da hängen lässt, wo uns etwas passiert ist. Das passiert ja viel zu häufig, dass man in einem Schicksalsschlag hängen bleibt. Ja, manche schaffen das dann selber wieder raus, manche übertünchen das. Aber ich finde wichtig, dass man, sage ich jetzt mal, vielleicht sich da, wie der Tommy, so eine Geschichte zusammen bastelt und einfach sich das jeden Tag so vielleicht vor sich her sagt und sagt, ach Mensch, da war der Engel und Dankeschön. Und meine Vision ist, egal wie ich jetzt hier aussehe, wie ich jetzt hier liege, egal was jetzt hier kaputt ist, ich will wieder Auto fahren. In deinem Fall, ja, wir brauchen Ziele, wir brauchen Visionen, weil sonst hängen wir irgendwo fest und kommen aus dem Loch nicht mehr raus. Ich weiß, das ist oft nicht einfach. Ja, und ich freue mich über jeden Menschen, dem ich begegnen darf, der einfach so erzählt, ja, ich hatte mal das und das und habe so und so rausgefunden oder vielleicht kannst du mal helfen oder ja, mache ich immer gerne. Ja, und das finde ich, sollte man auch so tun, mit seinen Mitmenschen einfach lieb sein, ihnen auch zur Seite zu stehen und gut. Ein Jahr Rollstuhl hast du gesessen.
Ja.
Nach dem Koma.
Ja, habe ich.
Waren die Beine kaputt oder was war passiert?
Durch meine Kopfverletzung, die ich hatte,
ja,
habe ich halt das Gleichgewicht verloren und ich habe halt, ich bin anfangs gelaufen wie eine Ente.
Mhm.
Händen so rechts und links, aber nur um mein Gleichgewicht auszutarieren.
Mhm.
Ich habe mir am liebsten irgendwo eine Mauer gesucht, wo ich langgegangen bin, weil von der Mauer, da konnte ich halt nicht umkippen. Ich konnte nicht, konnte halt nicht umkippen und da ich auch viel gestolpert bin ich ehrlich, durch mein Problem mit den Augen, weil jetzt halt anfangs die Brille, die waren halt nicht 100% super. Die waren halt, unterschiedlich und ja, es hat halt alles eine Zeit gedauert, sag ich mal. Aber wie gesagt, irgendwann ging es wieder. Bin ich halt mit meiner Mutter, mit meinem Vater Fahrradladen gefahren und ich sage, ich möchte jetzt ein neues Fahrrad haben. Das Geld war da gewesen.
Mhm.
Habe ich mir halt eins ausgesucht in Bamberg.
Ein Fahrrad?
Das Weiße an der Wand da oben, das möchte ich haben. Der kannte mich ja schon, der Verkäufer, weil ich da früher Stammkunde war.
Ja.
Hatte gesagt, wenn du das haben möchtest, musst du da runter. Ich sage, ja, ich möchte es haben. Holz bitte runter.
Ja.
Und dann haben wir ein neues Fahrrad gekauft gehabt.
Aha. Und das ging dann aber, weil du hast ja gerade noch erzählt, du bist gelaufen wie so eine Ente. Rollstuhl.
Ich muss sagen, das Fahrradfahren, das gleiche wie beim Fahrradfahren, das war nie weg gewesen. Das Laufen, sag ich mal, und die unebenen Stellen, wenn du zum Beispiel auf einer asphaltierten Straße läufst, oder wo halt eine Kopfsteinpflasterstraße ist besser. Kopfsteinpflasterstraße und ist halt doch ein bisschen uneben.
Ja.
Da habe ich halt immer früher vorgetastet mit dem Fuß und geguckt, ob das vielleicht tiefer ist oder höher, weil ich bin oft gestolpert.
Und mit dem Fahrrad war das nicht so?
Ach, Fahrrad überhaupt nicht. Ich bin früher schon über Stock und Stein gefahren.
Ja.
Und beim Fahrradfahren ist es einfach eine Sache, wo ich sage, das passt einfach. Es hat einfach funktioniert.
Aha.
Nur halt das Problem mit den Augen ist immer gewesen anfangs, weil ich halt so eine Brille hatte, die halt das nicht so richtig austariert hat.
Mhm.
Und ja, aber jetzt mit Leute funktioniert es wieder super, also schon lange.
Ja.
Alles in Ordnung.
Gut, aber du warst jetzt nicht ein Jahr im Krankenhaus, oder?
Naja, fast.
Fast?
In der Medianklinik.
Ja.
Mhm. Ja.
Und wie gesagt, im Rollstuhl saß er ja nur, nicht weil er querschnittsgelähmt war, sondern weil es halt vom Hirn her kam.
Mhm.
Und dadurch hat er ja auch diese Ataxie, also am Anfang hatte man gedacht, er läuft wie so ein Roboter.
Mhm.
Jetzt sind die Bewegungsabläufe schon runder geworden.
Mhm.
Ja, und
gehst tanzen, Tommy?
Tanzen? Ich habe keine Tanzpause, tut mir leid.
Brauchen wir keine Tanzpartnerin, da stellt man sich auf die Tanzfläche und tanzt.
Aber das macht man noch romantisch mit einer Tanzpartnerin, die einen begleitet.
Ja, gut, aber weiß ja nicht, vielleicht hilft ja Tanzen. Tanzen ist ja auch für vieles gut, um da halt einfach vielleicht auch mal, wo man vielleicht mal eine Drehung zu viel nimmt und dann ein bisschen stolpert, so, aber wo man dann einfach auch austarieren kann. Fiel mir jetzt bloß so gerade ein. Aber wenn du eine Tanzpartnerin brauchst, die dich festhält, na klar, dann musst du da nochmal eine suchen.
Du suchst mal eine.
Ich suche dir doch keinen, ich bin da keine Partner. Ich mache hier Radio, ich mache aber keine Partnervermittlung.
Das ist doch schade.
Ah, schade eigentlich, ne?
Alles gut.
Ja, ein Jahr Rollstuhl, ein Jahr Klinik. Und da sind Sie jeden Tag hingefahren?
Ja, weil wir mussten ja alles von Grund auf neu lernen. Ja, wir sind mit einer magischen Tafel gefahren, da haben wir das Schreiben gelernt. Thomas wusste nicht, wo rechts und links war.
Ach, das musste alles...
Das musste alles wieder erlernt werden. Das selbstständige Essen musste erlernt werden. Er wurde ja am Anfang nur von uns gefüttert und durfte ja nur Pudding und so Brei-ähnliche Sachen essen.
Mhm.
Und wie gesagt, viele Sachen, die man jetzt als Kind erlernt und die durch so einen Unfall verloren gehen, kann man als Erwachsener schwer nachholen.
Krass.
Ja. Aber da hat sich Oma nicht dran gehalten, nur mal kurz. Oma hat sich da nicht eigentlich dran gehalten, dass ich nur Brei essen durfte.
Oma hat eine Hausschlacht mit dir.
Nein, Oma hat, da war unten ein Kiosk drin gewesen, im NRZ.
Ja.
Oma sagt, was möchtest du essen? Und ich sage, eine Currywurst. Durfte ich ja gar nicht.
Mhm.
Ja, und dann hat sie mir eine Currywurst geholt und Ja, wo meine Mutter kam und sagte, was möchtest du essen? Ich hatte Currywurst. Ich habe damals kein Sättigungsgefühl gehabt. Da habe ich halt zwei Currywurst in der Hand und so einen riesen Latschen gegessen. Ja. Heute würde ich es nicht mehr machen. Aber damals, ich habe halt kein Sättigungsgefühl mehr gehabt dazu. Muss ich sagen. Es war halt nicht so einfach.
Puh, das ist schon ein harter Tobak. Dass man fängt da, du warst 20, ne?
Ja.
Ich meine, gerade aus dem, sag ich mal, gröbsten raus, ja, zwei Jahre volljährig die Sau rauslassen, wie man so schön sagt, und dann passiert dir sowas, ne? Und dann fängst du wieder von vorne an. Du wirst bestimmt 120, Domi.
Ich hoffe es. Ich würde es hoffen, der älteste Mensch.
Du darfst nicht hoffen, du musst glauben.
Ja,
ne, du musst es dir wünschen. Du weißt ja, ne, du warst ja der Erste, der mir vor ein paar Jahren geschrieben hat, du alter Sack, zum Geburtstag gratuliert. So gratuliert er mir zum Geburtstag, weißt du?
Immer.
Jeder kriegt da so eine Halskrawatte, da habe ich mir gedacht, naja, es ist halt Tommy. Ja, und dann habe ich ihm geschrieben, sage ich, du, wieso? Da bin ich, glaube ich, 48 geworden. Sag ich, wieso? Ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Wie jetzt die Hälfte? Ich sage, ich will 100 werden. Wie, du willst 100 werden? Ich sage, ich habe mir vorgenommen, 100 zu werden. Ja, da sagen manche Leute, ja, woher willst du denn wissen, dass du 100 wirst? Ich sage, habe ich da gar nicht gesagt. Ich sage, ich habe es mir vorgenommen. Und das, da sind wir wieder da, bei diesen Visionen und bei diesen Geschichten, dass man einfach sich sagt, ich möchte 100 werden. Ob das passiert oder nicht, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, sich einfach im Kopf. Das hat man ja jetzt ja gerade. Der Kopf war ja kaputt und der Kopf ist ja so wichtig. Ja, es ist vieles, ist, man blockiert sich im Kopf oder man macht sich frei im Kopf. Ja, und als ich mir dann sagte, ja, ich habe noch nicht mehr, ich will 100 werden, dann habe ich mir gedacht, oh, bei meinem Lebenswandel wirst du gerne 70. Und da ist ja dann kommt ja der Effekt erst, dass man dann sagt, okay, ich will aber 100 werden. Also muss ich irgendwas anders machen. Ja, und das finde ich so wichtig, weil wir sind eben nun mal kopflastig und es wird immer mehr. Ja, und wir werden mit so viel, meines Erachtens, Müll zugeschüttet und vergessen uns dabei selber. Und deswegen, ich kann das noch so oft wiederholen, es ist so wichtig, gewisse Dinge sich im Kopf positiv vorzunehmen, und sich da vielleicht auch eine Geschichte zu machen und dann einfach zu sagen, okay, es kommt jetzt gar nicht drüber nachdenken, ob das passiert oder nicht, aber hätte ja sein können, dass du irgendwann mal, du hast dir das so vorgenommen, Autofahren, ja? Hätte ja aber sein können, dass es auch bloß der Autoscooter gewesen wäre.
Nein.
Nein, ich sage jetzt mal, ja? Aber du hattest eine Vision. Ja, jeder hat da wahrscheinlich, viele haben da wahrscheinlich gesagt, der fährt nie wieder Auto. Ne? Weiß ich nicht, wie man da so als Außenstehender denkt. Was sagen Sie da so als Mutter?
Thomas das gesagt hat, das liest man ja auch in seinen ganzen Berichten von der Medianklinik, dass es immer sein Ziel ist und das nachher so weit war, haben wir gesagt, wir wollen unser Okay nicht geben, weil wir können das nicht einschätzen, ob er Auto fahren kann oder nicht. Und dann hat mein Mann mit dem Fahrschullehrer gesprochen, er hatte Fahrstunden nochmal genommen und nach 3 Fahrstunden hat er schon gesagt, also ihr könnt ihn unbedenklich Auto fahren lassen, also da hat er nichts verlernt, da ist er noch voll dabei, das ist sein Hobby und das hat uns auch denn die Sicherheit gegeben, weil wir wollten das nicht entscheiden, weil wir das ja auch nicht entscheiden können.
Haben Sie daran geglaubt, als er das erste Mal geäußert hat, er will wieder Auto fahren?
Nee.
Nee, ne?
Also ich fand's toll, dass er so ein Ziel hatte, aber aufgrund seiner ganzen Situation mit dem Gleichgewicht, denn die vielen Augen-OPs und so, da habe ich immer gedacht, naja, hoffentlich passiert nicht mal das, dass er das nicht mehr kann, aufgrund seiner Gesundheit, weil das würde ihn in ein Loch werfen. Und ich weiß nicht, ob wir ihn denn da wieder rausbekommen hätten, weil er ist schon leidenschaftlich Moped gefahren und dann wurden die Fahrzeuge immer größer und das Auto war eben das, was ihm die Flexibilität gegeben hat. Er war unabhängig und das war sein Traum und wenn der geplatzt wäre, ich weiß nicht, ob wir ihn denn hätten konnt auffangen. Oder eine Alternative hätten ihm konnt bieten. Hm. Also mir wäre da nichts eingefallen.
Hm. Autoscooter wäre mir eingefallen.
Nein.
Ich meine, Tommy, man muss es auch mal realistisch sehen. Ja. Ich sag mal, so ein Außenstehender, ne, sieht dich da jetzt so und du sagst, ich will wieder Auto fahren. Kann ich mir schon vorstellen, ich darf es ja auch aussprechen, da würde ich mir denken, oh Junge, Mensch, ja, versuche erstmal wieder geradeaus zu laufen. Ja. Aber es ist schon, ich finde es trotzdem faszinierend, einfach zu sagen, das ist mein Ziel und das will ich. Und ich habe mir jetzt ja auch so gerade so Notizen gemacht. Du hast ja auch gesagt, du hast dir dann irgendwann ein Fahrrad gekauft. Irgendwie hast du es mit Rädern. Ja, also kann das man Fahrrad, sagen. Das Fahrrad, man sagt ja auch, Fahrradfahren verlernt man nicht. Ne? Einmal gelernt, verlernt man nicht. Ganze 20 Jahre nicht fahren, du wirst immer Fahrrad fährt.
Natürlich.
Das wusstest du. Du wolltest wieder Auto fahren, du fährst jetzt wieder Auto. Ja, ich sag mal, das ist so, glaube ich, so deins. So laufen, hast du gesagt, naja, so ein bisschen so ein, erst so ein Watschelgang und austarieren. Aber so, du scheinst dich ja wirklich so, wenn du so das Steuer in der Hand hast, sag ich jetzt mal so, dann fühlst du dich wohl.
Das ist ein turbogeiles Gefühl.
Und wie ist das, da frage ich jetzt gleich mal so, wie ist das, wenn du in gewissen Situationen in deinem Leben irgendwie das Steuer aus der Hand geben musst? Boah. Kommst du da schwierig mit klar oder?
Schlecht.
Sehr, ne?
Schlecht.
Also du hast auch schon gerne so Steuer in der Hand. Wie ich zum Beispiel habe Fluchangst gehabt, ja, weil ich da nicht am Steuer sitze. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Autofahrer und ich sage immer, wenn ich nichts kann, aber das kann ich.
Ja,
ja, das ist schon so und ich glaube, ich würde da auch eine durchdrehen, wenn ich das nicht mehr könnte. Ich glaube, ich würde zu jedem Rummel fahren und Autoscooter fahren. Ja, meine, selbst das wäre eine Variante gewesen. Ja, wenn man jetzt irgendwann gesagt hätte, nee, es geht nicht oder noch nicht. Ja, und da glaube ich schon, was die Mama jetzt gerade gesagt hat, dass du da, glaube ich, schon in ein Loch gefallen wärst.
Geht nicht, gibt's nicht.
Ja, doch, es gibt gewisse Sachen, geht nicht, gibt schon, aber zumindest muss man es versuchen.
Ich hab mir immer vorgenommen und jetzt immer das Gleiche gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Und so war es auch gewesen. Es geht einfach, es geht nicht, gibt's nicht.
Naja, es gibt schon gewisse Sachen. Wir wollen ja jetzt auch nicht, dass andere Menschen jetzt an irgendwas verzweifeln, weil sie sich gehört haben, geht nicht, gibt's nicht. Gibt es schon, aber zumindest wichtig finde ich immer, dass man
an was glaubt.
An was glaubt und es probiert. Und genau. Wenn es dann wirklich nicht geht, ja, wenn jetzt ein Arzt gesagt hätte, oder Straßenverkehrsamt oder wer oder irgendein Psychologe, nee, geht nicht, ja, dann hätte das nicht machen können, ja, so, und vielleicht ein paar Jahre später. Aber es ist ja schön, und es ist auch beeindruckend, dich so zu erleben, und ich gebe ganz ehrlich zu, ich war auch erstaunt, als du mal sagtest, na klar, fahre ich Auto, ich denke, läufst du nicht geradeaus, ne? Kann doch kein Auto fahren, aber das scheint irgendwas so zu sein, was dich so reizt. Und jetzt haben wir alle mal so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen und gehen da vielleicht auch mal so ein bisschen anders mit Äußerlichkeiten, mit Menschen, die wir vielleicht sehen. Und vielleicht, manchmal ist es halt, wenn einer so ein bisschen rumtorkelt, man schmunzelt da vielleicht mal ein bisschen oder wie auch immer, aber wichtig ist immer, das darf ja auch sein, finde ich. Aber immer auf Augenhöhe und immer sagen, sag mal, was ist mit dir? Woher kommt das? Warum läufst du so? Warum kommst du immer so dumm im Internet? Ne? Und das hinterfragen, das finde ich das Wichtige. Und man kann ja nur etwas in Erfahrung bringen, wenn man fragt. Und ich sage immer so, nur sprechende Menschen kann man helfen. Ja? Da lachen manche, freuen sich, aber es ist so. Ja, wenn ich es nicht hinterfrage, wie soll ich das jetzt formulieren? Wenn ich nicht frage und sehe etwas, dann stigmatisiere ich. Wenn ich sage, der läuft so Und da kommen wir jetzt dazu, das ist dir ja auch passiert, ja, aus Unwissenheit, ja, du hast ja einen Laufgang gehabt, haben wir jetzt auch gerade erfahren. Wenn man da so aus dem Auto aussteigt, mit der Polizei, oder wenn man dann abends zur Disco geht, dass man dann schon gesagt hat, oder was ich, wo ich gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen möchte, diese Szene, was ihr mir erzählt habt, mit dem Getränkemarkt. Ja, da fühlt man sich doch schon ein bisschen
diskriminiert.
Stigmatisiert, diskriminiert, wenn einem auf Äußerlichkeiten unterstellt wird, man ist betrunken.
Genau. Ja.
Meine, irgendwann kannten dich alle Polizisten in Bernburg?
Hundertprozentig.
Ja.
Hundertprozentig.
Aber erstmal war es doch so, oder auch bei der Disco ist dir das auch passiert, dass man gesagt hat, du hast heute schon genug, du kommst hier nicht mehr rein. Mhm. Wie geht man denn damit um? Das ist doch irgendwie doof.
Ich hatte zum Glück meine Schwester dabei, die eigentlich einen großen Freundeskreis hat. Und die kannte den Menschen. Und die hat dann zu ihm gesagt, lass den zufrieden. Der hat einen schweren Unfall gehabt. Der hat nichts getrunken. Mhm. Und der hat dann wieder, ist er beiseite und hat mich durchgelassen. Mhm. Ja, wo ich halt zu meinem Konzert von meinem, sag ich mal, von meinem Kumpel aus Chemnitz wollte. Mhm. Der hat ein Berner Bier aufgelebt gehabt, DJ Ron. Und wie gesagt, der hat mir auch viel geholfen. Der hat mir umgeschrieben, hat für mich CDs oder CDs geschickt, Pakete nach Hause bekommen. Mhm. Und wie gesagt, der hat mir auch doll geholfen, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, wenn das ist, dann schreiben wir und so, und dann, das passt schon. Also er hat mir auch, sag ich mal, auf seine Art geholfen.
Mhm. Ja, und dann ist das im Getränkemarkt passiert, ne? Wo die Dame dann sagte, Junge, du kriegst heute nichts mehr. Du hast heute schon genug. Was ist da passiert?
Ja, er war mit meinem Mann Getränke kaufen, wie gesagt, und dann war die Situation, dass die Verkäuferin da sagte, du hast doch eigentlich schon genug. Und dann hat sich mein Mann eingeschalten und hat gesagt, dass er eben einen schweren Unfall hatte. Er trinkt gar keinen Alkohol und hat ihr das erklärt, und dann standen ihm ihr die Tränen in den Augen, und dann hat sie sich auch entschuldigt. Aber das war halt immer, wenn irgendeine Veranstaltung war, wo es Alkohol gab, ob das ein Stadtfest war oder Kutterrennen, wurde immer als erstes gesagt, naja, du hast ja eigentlich schon genug. Man musste sich immer erklären, ja. Und irgendwann habe ich gesagt, das muss jetzt aufhören, ja, sich ständig so zu erklären.
Das ist schlimm, ne?
Das ist schlimm, ja.
Wie hast du dich da gefühlt, Tommy?
Eigentlich, wenn ich das so sagen darf, total beschissen, weil ich sag mal, man baut ja innerlich so eine Wut auf. Dass wir,
ja, ja, das kommt ja noch hinzu.
Platzt, ey. Irgendwann mal, aber ich sag mal, irgendwann, wie gesagt, bin ich da mal laut geworden. Das haben dann ja auch die anderen Gäste dann mitbekommen, dass es nicht so ist, wie es ist, wie es aussieht. Und naja, dann sind sie noch runtergefahren und habe ich doch mal jetzt bekommen, was ich haben wollte. Aber es ist man erst mit, sag ich mal, mit so einer Anregung von.
Ich sag mal so, man kommt irgendwo hin, man läuft nicht gerade, ja, und schon ist man irgendwie.
Abgestempelt,
ja. Und das Stigma ist Stigmatisierung ist schon. Eine Sache, die einem auch sehr nahe geht, ja, was die eigenen Gefühle verletzt, und ich sag mal so, und ich kann das auch nachvollziehen, dass dann so eine Familie, dass eine Mutter sagt, es kann doch nicht sein, dass man sich immer irgendwo erklären muss, ja, aber was willst du, weiß ich nicht, das ist, kannst du jetzt gehen Mütze aufsetzen, hatte Unfall oder irgend sowas, ne? Das ist ja auch ich meine, ich trage ja die grüne Schleife. Ich habe mir eine grüne Schleife zum Beispiel tätowieren lassen, ne? Gegen Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen. Ja, aber ich weiß ich nicht. Aber das ist, ich kenne das. Ich hatte dann auch relativ zeitig die Schnauze voll, sage ich jetzt mal so salopp, und hab dann gesagt, okay, Angriff ist die beste Verteidigung, Ja, ich bin dann irgendwo hin, wir haben gesagt, ich habe Depressionen oder ich habe das, ich habe dieses, jenes oder auch gerade mit dem Alkohol, ich bin jetzt 6,5 Jahre trocken. Ich habe dann von Anfang an gesagt, sag, ich brauche jetzt hier nicht rumeiern. Ja, ich sag den Leuten, ich bin Trockenalkoholiker und gut ist, ja, weil es immer noch irgendwie, ja, und dann, ne, und dann war aber auch Schluss, ja, und ich sag mal, ich hoffe für dich, dass du vielen Menschen, die du vielleicht, die dich vielleicht nicht kennen, triffst, die dann sagen, hey, was ist mit dir los, ne, so, und du sagst, ja, ich hatte mal einen Unfall, ach so, ja, okay, ne, das wünsche ich dir wirklich vom Herzen.
Aber ich muss es doch nicht jedem auf die Nase binden.
Nein, das musst du nicht. Deswegen sage ich ja, ich wünsche dir sehr viele Menschen,
danke,
die dir begegnen, die dich nicht kennen. Und es ist ja eine Wertschätzung die, des anderen gegenüber, wenn man nachfragt. Du, mir ist aufgefallen. Ja, dann ist es meines Erachtens nicht mehr erklären, sondern. Und wenn man sagt, ich hatte einen Unfall, möchte jetzt aber nicht drüber sprechen, dann ist aber, wäre das für mich so, okay, das wäre für mich jetzt nicht unbedingt das Erklären, sondern einfach, der hat nachgefragt, also er hat eine Frage gestellt, ich habe ihm höflicherweise geantwortet und von daher ist das gut. Das wünsche ich dir und es ist aber schon... ja, der Frau wahrscheinlich auch sehr peinlich gewesen da im Getränkemarkt. Sie wird wahrscheinlich vieles anderes machen jetzt. Sie wird jetzt wahrscheinlich nicht erstmal so, ne? Klar ist es immer schwierig, wenn ich so einen Posten habe und da stehe und da eben auch verantwortlich bin. Aber immer gleich, du Saufschwein oder sowas, ist es ja nicht. Ne? Wir hatten früher auch mal so einen Kollegen, der lief auch immer so rum und hätte einen Hustenanfälle bekommen. Der hat ja keinen Alkohol getrunken. Ja, aber das war halt einfach, manchmal braucht man halt einfach eine Erklärung. Ja, weil wir sind so leider konditioniert, entweder du passt in die Norm oder du passt eben nicht. Ja, wer die Norm auch immer festlegt, das ist eine andere Sache. Ja, wichtig ist, dass man sich wohl fühlt und wie gesagt, wenn jemand freundlich, höflich nachfragt, kann man freundlich und höflich sagen, hat einen Unfall, möchte jetzt nicht drüber sprechen. Ja. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik. Du suchst, also Hiroshima, ja. Schönes Lied.
Auf jeden Fall.
Hiroshima. Hiroshima. Ja, ein uraltes Lied, das haben wir früher schon zu Pfingsten immer. Bin ich das immer, der hier drauf kommt?
Nee.
Zu Pfingsten immer auf dem Petersberg gehört, wo wir zum Pfingsttreffen waren. Das ist, ja, und irgendwie ist das, jetzt bin ich 56,
lange,
30, 40 Jahre her. Und wir Menschen haben es immer noch nicht gelernt mit dem Frieden.
Traurig.
Traurig eigentlich. Ja, Tommy, wir wollen mal das ein bisschen abhaken. Also das, der Helm ist untersucht worden. Das war dein Glück, der war komplett ganz. Es war nichts zertrümmert. Du warst nicht querschnittsgelähmt. Glück im Unglück. Der Engel.
Kopf.
Ja, nur der Kopf. Ja, aber nicht. Stell dir mal vor, es wäre jetzt...
vom Rückenmark.
Es wäre jetzt irgendwie, also ich lag mal mit jemandem auf dem Zimmer, der hatte auch einen schweren Verkehrsunfall, der hatte eine halbe Titanplatte hier oben. Der halbe Kopf war Titan, ja. Also das war
böse.
Ganz böse, ja. Und auch ganz blöd hat auf dem Kasseler Bergen überholt, berghoch, ja. Das ist ja dreispurig und er ist auf der dritten Spur und überholt sie und auf einmal kommt ihm ein Reifen entgegen von einem LKW. Und er ist frontal auf diesen Reifen draufgefahren, hat sich da 35.000 Mal überschlagen, hat überlebt. Aber ich glaube, der hat es ja nicht leicht. Und der hat wirklich da, was ich da so ein der halbe Kopf vor Titan und da bist du gegen ihn wirklich noch Waisenknabe. Also der war, bei dem muss da irgendwas ganz schief gelaufen sein. Der hat immer nur versucht, andere Leute irgendwo auszutricksen. Ne? Also er hat da bei dem ist da irgendwas anderes. Also im Glück, im Unglück, ja. Da komme ich jetzt nochmal zu einer Frage, die haben wir gestern auch besprochen. Schuld? Gibst du dem Autofahrer die Schuld oder gibt es eine Schuldfrage? Hätte ich, könnte ich, würde ich?
Die Schuldfrage lag 100% bei ihm. Mhm. Aber was in dem Augenblick passiert ist, das weiß nur er. Mhm. Kein anderer. Mhm. Weil.
Gibst du ihm denn die Schuld oder bist du, hast du diesen Menschen danach mal wieder getroffen oder weiß nicht, wie funktioniert sowas?
Er war einmal im NRZ gewesen, hat Besuch damals gehabt. Mhm. Aber zu der Zeit war ich nicht in der Lage, in der Verfassung, ihm irgendwas zu sagen, weil ich, ja, ich habe ihn begrüßt, als wenn es, keine Ahnung, ja, was soll ich dazu sagen? Ich hab ja auch nicht groß mit ihm gehandelt. Ich hätte sagen können, du bist dran schuld, dass ich so schwer verletzt bin, aber es ändert sich nichts.
Ändert sich nichts.
Es
sehr
ändert
schön.
Sich einfach nichts, weil im Endeffekt, wir sind alle Autofahrer und jeder sollte gucken, dass er auf Deutschland hinter einer Wand kommt. Vernünftig. Und jeder, ich fahre jeden Tag, ich fahre gerne Auto und es kann jedem passieren, jeden Tag, dass irgendwo in einem Auto ein Kind vor den Sprung kommt.
Ja, klar.
Und du, das realisierst du erst, wenn zu spät ist. Weil, wie gesagt, vorsichtig fahren, vorausschauend fahren. Mein Vater sagt immer, fahr vorausschauend. Und das ist ganz wichtig, sowas. Und deswegen, also ich könnte das nur jedem ans Herz legen, einfach nur zu vorsichtig zu fahren und vorausschauend zu fahren, das ist einfach die Devise, weil man kann es eh nicht machen.
Ja.
Das ist halt einfach so.
Ja, das ist sehr schön, das aus deinem Mund zu hören. Ja, meine, man kann sich da jetzt an einer Schuldfrage festbeißen, aber wie du selbst schon sehr eindrucksvoll gesagt hast, es ändert nichts an der Sache. Es ist passiert, keiner weiß, vielleicht weiß es auch nicht. Vielleicht hat er irgendwie Geschwindigkeit, was auch immer. Wollen wir auch gar nicht weiter dran hängen bleiben. Irgendwann kam dann das Fahrrad. Irgendwann kam das alles so ein bisschen in Bewegung. Irgendwann warst du wieder zu Hause. Und da fühlt sich die Familie dann geschafft oder also endlich geschafft, er ist wieder zu Hause oder wie fühlt man sich da?
Ja, auf eine Art waren wir erleichtert, dass wir nicht jeden Tag wieder in die Medianklinik fahren mussten und auf der anderen Seite war ich ein bisschen geschockt, als ich das Gespräch mit dem Arzt dort hatte und er sagte, Thomas wird morgen entlassen. Da habe ich gesagt, wie kann das sein? Thomas sitzt im Rollstuhl, er muss gewaschen werden. Und dann hat der Arzt gesagt, ja, wir haben jetzt alles für ihn getan, dass er sich weiterentwickelt. Es ist dringlich notwendig, dass er nach Hause geht, sein Umfeld hat. Und das war auch so. Also ich wollte es erst nicht glauben, aber das war wirklich so, dass er da enorme Entwicklungssprünge gemacht hat. Und wir hatten da ganz viel Unterstützung. Er musste ja immer Treppen hoch haben. Die Freunde, die haben ihn denn da hochgetragen und also wir waren ja immer ein offenes Haus, ja, und das hat sie auch ganz schön zusammengeschweißt, so.
Schön, schön. Ja, wir haben so viel durch, ne?
Ja.
Frau Müller.
Sehr
viel. Ja, aber gut, ich sag mal, hätte schlimmer kommen können, ja. Tommy, du gehst in die Werkstatt.
Jawohl. Ich gehe in die Werkstatt seit 2009.
Macht dir das Spaß da in so einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung?
Was heißt Spaß? Die Frage ist nicht so.
Naja, ich meine, man soll ja mit Spaß, mit Freude auf Arbeit gehen.
Ja, na klar. Ich sage mal, ich mache mein Ding. Und ich zähle die Jahre, dass ich bald in Rente bin. Ja, wie gesagt, wir müssen 20 Jahre müssen vorweisen, Werkstatt. Und ich sag mal, ich bin jetzt im 15. Und wie gesagt, ich gehe da mittlerweile gerne hin, nachdem ich schon durch zwei Gruppen durch rausgeflogen bin.
Mhm. Warum?
Ja, die verstehen mich, die verstehen mich einfach nicht so.
Ja, ja, ist ja auch kein
Charaktere.
Ja, ja, es ist ja, es ist ja auch nicht einfach. Ja, ich meine, da hat so jeder so sein Päckchen zusätzlich noch zu tragen zu dem Päckchen, den man auch noch so trägt, wenn man nicht so in so einer Werkstatt ist. Und ich meine, wir besuchen ja vom Landespsychiatrieausschuss auch regelmäßig Einrichtungen und da sind auch Werkstätten dabei und man merkt da schon, wer da so harmoniert, wer nicht harmoniert. Aber ein Positives hat es. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt in so einer Sache. Struktur. Tagesstruktur.
Oh ja, das stimmt. Das ist ganz wichtig. Das früh rauskommen, einfach aufstehen und zu sagen, du machst etwas, du bleibst den ganzen Tag im Bett liegen. Das ist einfach ganz, das ist ganz wichtig für die Menschheit zu sagen, egal was ist, früh aufstehen. Das,
naja, früh, ich würde eher die Mittagsschicht nehmen.
Wir sind Deutsche. Wir sind Deutsche und dazu noch Ossis. Und ich muss sagen,
ja,
ich kenne das ja nicht anders.
Ja, aber man muss ja auch eine Krankenschwester geben, die Mittagsschicht hat.
Ja, natürlich.
Mit Sicherheit. Ja, oder eine Nachtschicht. Also da bin ich nicht so ganz. Also es ist schön, wenn du ein Frühaufsteher bist, die Möglichkeit hast, in so eine Werkstatt zu gehen, die dich auffängt.
Danke.
Und dir Struktur gibt, weil, ne, ich sag mal, ich weiß von vielen Menschen, die in so einen Werkstätten sind, die da nicht gerne hingehen. Aber die es dann halt einfach auch mal irgendwie probieren und schaffen, zu Hause zu bleiben, aber dann merken, nee, ist doch nicht so. Das Gelbe vom Ei, musste man ihn da hinschleifen oder hat er es gerne gemacht?
Nein, hinschleifen mussten wir ihn nicht. Aber für uns war das auch wichtig, dass er Strukturen bekommt und einen geregelten Tagesrhythmus, dass er nicht nur zu Hause rumhängt. Mhm. Die Freunde waren ja alle am Tag weg, in Lehren oder auf der Arbeit. Mhm. Und ich denke, in der Werkstatt ist er schon gut aufgehoben. Egal, wo man arbeitet, es gibt überall Tage, wo man sagt, ach, das war heute ein blöder Tag, oder es war heute ein toller Tag, mein Kollege war heute blöd, der war heute wieder nett, das ist ja überall so. Und da muss man einfach mit fertig werden, so ist das Leben.
Genau. Wichtig ist, dass du Struktur hast, einen geregelten Arbeitsrhythmus und, hattest du jemals in den ganzen Jahren irgendwie so Zweifel am Sinn des Lebens oder war das für dich so, wo du einfach gesagt hast, nö, hatte ich nicht, es ist jetzt so, wie es jetzt ist, vielleicht erinnert man sich auch gar nicht mehr an früher, weil wir hatten ja vorhin gesagt, man muss alles wieder neu lernen, kann ja auch sein, dass man dann irgendwie sagt, naja, gut, es ist jetzt so, wie es jetzt ist, oder ich kenne es jetzt vielleicht nicht anders, weil ich das andere durchs Koma vergessen habe oder wie auch immer. Hast du da jemals irgendwie Ängste gehabt, irgendwelche anderen Gedanken, nicht mehr leben zu wollen vielleicht, oder?
Ja, wie gesagt, natürlich hat man so eine Ängste. Was heißt, dass man verschiedene Sachen nicht mehr ausführen kann oder eins oder ein oder andere nicht mehr bekommt, weißt du? Es sind verschiedene Ängste. Aber ich muss sagen, ich bin meistens, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin Fahrrad gefahren. Das hilft mir persönlich, muss ich sagen. Also, weil das, da wird mein ganze Frust und was ich jetzt immer habe, wird dann ausgelöscht. Weil in Fahrrad fahren, das ist halt meins. Absolut.
Ich meine, es ist ja schön, dass jeder seins findet, um, sage ich jetzt mal, einen Ausgleich zu finden.
Genau.
Ja, ich meine, du fährst gerne Auto, aber jetzt hören wir ja auch, dass du gerne, so sage ich jetzt mal, wenn so ein Frustpegel hat ja jeder. Ja, manchmal so, weil der Kollege vielleicht gerade heute ein bisschen doof war oder was weiß ich, oder ich eine Arbeit machen musste oder wie auch immer. Aber dass man dann einfach sagt, ich setze mich jetzt hier aufs Fahrrad und ich hau jetzt hier alles raus und ich fahre jetzt hier wie so ein Verrückter in Gänsefüßchen gesetzt, und hinterher fühle ich mich wohl.
Ja.
Ja. Schön, also und das möchte ich auch nochmal mitgeben, jeder muss da sein oder sollte da seinen Weg finden, weil ich kenne auch viele Menschen, weil du das jetzt gerade auch sagtest, also ich kenne ja doch schon etliche Rollstuhlfahrer, es gibt welche, die haben sich aufgegeben, die sich gesagt haben, ja, jetzt kann ich das nicht mehr machen, aber wenn ich damit anfange, ja, dann ist, glaube ich, schon vorbei, das ist, glaube ich, das, was du auch sagen wolltest, du musst sagen, okay, gut, das kann ich jetzt nicht mehr oder das weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt mal konnte, richtig oder gut, ich gehe jetzt meinen Weg. Ich fahre meinen Weg. Ich mache meinen Weg und es ist jetzt so, wie es ist. Ich nehme es jetzt an und das ist ja auch wichtig, dass ich annehme, das so, wie es jetzt gerade ist. Ja, dass ich mich auf dem Ist-Stand bringe und sage, okay, das ist jetzt meine Situation.
Ja? Muss akzeptieren, wie es ist.
Die ist jetzt erstmal so. Die kann ich jetzt nicht ändern.
Genau.
Ne? Nicht nur in deinem Feld, auch in einem anderen Feld. Ja, ja. Es gibt ja so viele Menschen, die einfach sagen, jetzt habe ich zu wenig Geld, ich habe zu wenig davon. Ja, dann ist das jetzt so. Und jetzt muss ich mich aber erstmal erden. Ja, meines Erachtens. Jetzt muss ich erstmal das annehmen, so wie es jetzt ist. Weil jetzt kann ich es von jetzt auf jetzt auch nicht ändern. Ja, ich nehme es jetzt so an und gucke und baue langsam drauf auf. Das möchte ich auch nochmal mitgeben. Gebt euch nicht auf, egal was ihr habt, egal welche Krise, egal was. Ihr hört heute, hier sitzt hier so ein Kämpfer mit seiner kämpferischen Mama und die anderen Kämpfer sind zu Hause. Und es ist manchmal wirklich so, okay, kämpfen, aber erstmal erden. Weil wenn ich jetzt zu wenig Geld habe, kann ich eins machen, kann eine Bank überfallen, aber das bringt's ja auch nicht. Ne? Da muss ich einfach sagen, gut, ich habe jetzt nicht mehr, wie komme ich jetzt dahin, wie komme ich zu dem Ziel? Ne? So wie du zum Autofahren bist und so weiter und so fort. Ne? Sondern einfach ganz entspannt, wichtig ist, die Situation anzunehmen, mal ruhig zu bleiben, sich vielleicht auch Hilfe zu suchen. Ja, und dann zu sagen, wie könnte ich das jetzt lösen?
Ja? Der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel, genau. Medikamente hatten wir noch auf dem Zettel stehen. Nimmst du Medikamente?
Nein.
Nicht mehr?
Absolut nicht.
Hast du mal welche genommen?
Ja. Mhm. Und sofort abgesetzt, weil die Beipackzettel, die dabei waren, nee, da sind mir Federn aus dem Hintern gewachsen. Nee. Mhm.
Und du musst auch nichts nehmen und das ist gut so. Und dank Google hatten wir ja, können wir ja auch nochmal nachlesen, genau, was das so alles macht und tut. Und gegen was könnte man jetzt Medikamente weiter nehmen, dass du ruhiger wirst? Nö, das wäre Quatsch. Weiß ich ja nicht, was man dir hat empfohlen oder irgend sowas oder...
Ich werde nicht ruhiger, ich werde vielleicht noch ein Stückchen besser, aber
nein, alles schön. Gut. War auch schön gesagt. Ja, du wirst besser, aber nicht ruhiger.
Genau.
Und du hast für dich eine Strategie gefunden, um doch mal ein bisschen ruhiger zu werden, indem du Fahrrad fährst. Und ich bin beeindruckt, kann ich jetzt wirklich so sagen, weil ich ja jetzt auch wesentlich mehr Hintergrundinformationen habe. Und ich finde schön, dass wir die Sendung, dass wir es mal geschafft haben, eine Sendung zu machen. Ich meine, du passt jetzt zwar so nicht in das Raster der psychisch Erkrankten, Gott sei Dank. Ja, also, du hast ein anderes Päckchen.
Ja.
Aber ich finde es schon sehr beeindruckend, dein doch beschwerlicher Weg, wie du dich da rausgekämpft hast, wie die Familie sich da rausgekämpft hat. Und das war mit Sicherheit für die Angehörigen ist es immer, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil ich sage immer, wenn du selber nicht weißt, was mit dir ist, wie sollst du denn Außenstehender wissen, wenn du es noch nicht mal erklären kannst? Ja, das glaube ich schon, dass das für Angehörige da auch nochmal. Aber wie gesagt, haltet zusammen. Das ist so meins. Und wir kommen ja langsam so zum Ende. Und ja, bei mir haben die Studiogäste immer das letzte Wort. Meine Tommy, du hast immer das letzte Wort.
Dankeschön.
Ja. Möchtet ihr vielleicht noch jemand Danke sagen, jemand grüßen? Ich glaube schon, oder? Wer möchte anfangen?
Ja, ich möchte mich ganz recht herzlich bei meiner Tochter Claudia bedanken, bei meiner Schwester, meinem Schwager, bei meinen Eltern, bei allen Verwandten, Bekannten, Freunden von Thomas, die uns eigentlich bis zum heutigen Tag begleitet haben.
Und bei ihrem Mann?
Und mein Mann natürlich auch.
Der muss ich vergessen.
Der immer noch an meiner Seite ist, trotz den vielen Problemen, die wir hatten.
Ja, das glaube ich schon, dass so eine Familie da auch so unter Spannung.
Ja, das ist auch für Paare nicht einfach, muss ich mal sagen, wenn so eine Situation eintritt wie bei uns, weil jeder verarbeitet das so auf seine Weise. Ich musste reden über die Situation und was mit Thomas war und mein Mann hat sich verschlossen. Also das war nicht immer ganz einfach.
Das zueinander zu finden.
Ich habe andere Partner gesucht, die mit mir drüber reden konnten, um mich zu erleichtern. Und mein Mann, der war verschlossen, der konnte da nicht drüber reden.
Ja, es geht jeder anders damit um. Das glaube ich schon. Aber dann hat man ja hier wirklich noch eine Ehe. Ja, und es ist, glaube ich, dann muss man das, glaube ich, akzeptieren. Der eine geht diesen Weg, der andere geht diesen Weg. Also in der Verarbeitung, ja. Aber man bleibt dort trotzdem zusammen. Ja. Deswegen, ich habe nämlich jetzt genau aufgepasst.
Und wir waren froh, dass Thomas keine Partnerin hatte.
Ja.
Weil in dieser Reha-Phase haben wir mitbekommen, dass viele Beziehungen auseinandergegangen sind. Weil durch diese Verletzung, diese Hirnverletzung, Wesensveränderungen stattgefunden haben. Und das war nicht mehr der Partner, den ich mal geheiratet habe. Oder Thomas war auch nicht mehr das Kind, was ich vor dem Unfall hatte.
Ja. Ja.
Aber man muss das irgendwie ausblenden, sonst kann man den neuen Partner nicht annehmen. Und das ist mir auch am Anfang sehr schwer gefallen. Das konnte ich nicht. Ich habe immer wieder den alten Thomas gesehen und habe gesagt, oh nee, das kann doch nicht sein. Ja. Und irgendwann habe ich mir gesagt, der ist nicht mehr da. Jetzt ist der neue Thomas da und den musst du jetzt für dich annehmen, sonst wird das nichts.
Sonst wird das nichts, ne?
Ja.
Meine, das ist jetzt 20 Jahre knapp her, ne?
Ja.
Toll.
Nächstes Jahr
feiern wir, Tommy. Ja, das kannst du schon mal ein bisschen Geld beiseite legen.
Mach ich.
Also jedes Jahr am 20. August öffnen wir eine Flasche Sekt und freuen uns, dass wir uns noch haben.
Ja, das ist schön. Das Ritual macht ihr jetzt jedes Jahr, ja?
Das ist ganz wichtig.
Das erste Jahr hat eine Dankesparty gemacht mit allen Freunden und Bekannten, die geholfen haben.
Ja.
Und jedes Jahr öffnen wir eine Flasche Sekt an dem Tag.
Mhm. Und was kriegst du? Eine Brause?
Das Leitungswasser. Das ist zu teuer. Nein. Ich bekomme gar nichts. Ich habe mein Leben zurückbekommen.
Genau.
Und das ist das Wertvollste, was man geschenkt bekommen kann.
Ja.
Egal wie es ist.
Tommy, möchtest du noch jemandem Danke sagen? Möchtest du noch den Menschen da draußen was mit auf den Weg geben?
Ja, ich möchte gern der Familie auf jeden Fall, wie meine Mutter gerade gesagt hatte, ganz großen Dank an meine Freunde, die immer da waren. Jetzt mittlerweile sind sie nicht mehr da, aber ich bin nicht der Mensch, der sagt, und klammert. Ich sehe, die haben Familie gegründet und ich war der Letzte, der da sagen würde, da hängst du dich rein und sagst, hier, komm doch mal auf Wein und sowas. Die haben Familie gegründet und ich bin auf jeden Fall böse drüber. Wie gesagt, ich bin dankbar, dass sie damals da waren.
Genau.
Das ist halt, das finde ich ganz wichtig und das ist einfach Schlusswort jetzt, wo ich sage, sie sollen einfach alle gesund bleiben, das ist ganz wichtig, weil Gesundheit ist Menschens größtes Wohl, was er hat, ist so.
Schön. Ja, ein toller Moderator eigentlich, ne? Nein, also ich bin, ich möchte mich auch bei euch beiden bedanken, dass ihr heute hier wart, dass ihr uns diesen Einblick gegeben habt, weil es sind ja doch teilweise sehr intime Sachen, die man da so preisgibt, aber das ist, ich meine, wir sind ja so eine Sendung hier, wir klären ja auf, wir versuchen Ängste zu nehmen, wir versuchen Menschen eine Motivation mit an die Hand zu geben. Ob das nachher, sage ich jetzt mal, das Fahrradfahren ist oder der andere in Häkelkurs geht, das spielt da keine Rolle. Aber wichtig ist, dass man wirklich nicht aufgibt, ja, dass man zusammenhält und vielleicht in so einer Krise doch vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenschweißt, dass man nicht gleich so eine Beziehung oder so eine Ehe wegschmeißt, ja, weil vielleicht der eine das so sieht und der andere so sieht. Man sollte das vielleicht auch als Partner, habe ich so rausgehört, akzeptieren. Der eine verschließt sich, der geht eben damit um. Männer sind ja da sowieso ein bisschen anders gepolt oftmals. Aber ich hatte einen sehr guten Eindruck, auch vom Lächeln gestern und vom Fahnehissen. Und wie gesagt, ich bedanke mich im Namen aller Hörerinnen und Hörer für euer Kommen, für euer Dasein, für eure Offenheit und Grüße meine liebe Mama, den lieben Max in Belgien, der uns gerade besucht hatte. Wie gesagt, liebe Grüße nach Belgien und nach Bernburg. Wenn ich jetzt eine Augenbinde gehabt hätte, hätte ich gedacht, also an der Stimme wie Petra. Und Petra kenne ich ja nur auch schon, seitdem ich, weiß ich nicht, 10 bin oder so. Toll, schön, Petra, Gerd, auch Grüße an euch, Grüße an alle anderen. Die nächste Sendung ist am 10. Juni Ende des Monats ist ja Vatertag. Allen eine schöne Vatertags-Himmelfahrtsfeier und seid vorsichtig mit euren Rädern, Männers. Und ja, diesmal alles in einem Monat, Muttertag und Vatertag. Schön, gehört zusammen. Vielen lieben Dank. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik zum Ausschillen. Danke, dass ihr da wart und weiter so motiviert. Dankeschön.